Moin, ihr Krim-Nerds. Ihr seid zurück für einen weiteren Wissenshappen, wie ich sehe. Herzlich willkommen zurück. Ihr hört Krimschnack, den Kriminologie-Podcast. Und wie immer werdet ihr hier von zwei Kriminologinnen zugequatscht quasi, um mit euch in die Welt der Wissenschaft über Kriminalität und Abweichung einzutauchen. Ich bin Marie.
Und ich bin Annelie.
Letztes Mal haben wir ja über das Thema White-Collar-Crime gesprochen. Wir haben mal geschaut, was hinter dem Begriff steckt und warum Menschen in hohen sozialen und beruflichen Positionen sich illegal bereichern. Warum haben die das überhaupt in Anführungsstrichen noch nötig? Und wo wir dann schon mal bei wirtschaftlich motivierten Straftaten waren, sind wir direkt mal wieder in ein tiefes Rabbit Hole abgetaucht und haben uns darin auch ein bisschen verlaufen, dann aber zum Glück den Ausgang auch wieder gefunden. Und auf diesem Weg haben wir aber ein paar sehr interessante Sachen gefunden, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Wir haben uns nämlich gefragt, wie die Strafverfolgungsbehörden bei der sogenannten Wirtschaftskriminalität agieren und wer hier überhaupt zuständig ist, aber auch wie der deutsche Gesetzgeber und europäische Institutionen in dem Bereich so tätig werden und wie die zusammenarbeiten. Und wie wir ja aber in der letzten Episode schon festgestellt haben, gibt es eine Fülle an Delikten, die in diesem Bereich fallen können, weil es aber viel zu verworren werden würde, das so weit aufzumachen, haben wir uns überlegt, das Ganze ein bisschen einzugrenzen und uns für heute ausschließlich auf das Delikt Geldwäsche zu konzentrieren. Und in allerbester Nerd-Manier haben wir uns gesagt, wir stellen uns mal vor, wir, also Annelie und ich, wollten einen Haufen Geld waschen und wir haben uns überlegt, welche Möglichkeiten wir da hätten, vor welchen Ermittlungsbehörden müssten wir uns in Acht nehmen und wie wahrscheinlich ist es, dass man uns dabei erwischt. Spoiler Alert! Bei uns beiden wäre das natürlich auch sehr wahrscheinlich, aber wir nehmen euch trotzdem mal mit auf die Reise. Also macht euch bereit für eine wilde Fahrt. Es geht los.
Krimschnack. Der Kriminologie-Podcast. Ja, genau. Und tatsächlich gibt es auch, wie wir festgestellt haben, sehr viele Ämter und auch Gesetze, auf die man bei so einer Recherche dann stößt. Und ich versuche jetzt mal, euch so einen kurzen Überblick zu geben, sozusagen über den Werkzeugkasten des Staates, ohne Anspruch auf Vollständigkeit natürlich, weil das Ganze einfach wirklich komplex ist. Und deshalb, wie Marie schon sagte, beschränken wir uns hierbei auch auf ein, ja, ganz bestimmtes Delikt, und zwar auf das Delikt Geldwäsche. Damit wollen wir es uns einfach ein bisschen einfacher machen und einfach nur mal jetzt für ein Delikt schauen, wie das aussieht. Das gilt natürlich in ähnlicher Weise auch für andere Finanzdelikte und Wirtschaftsdelikte. Aber ja, Geldwäsche, das ist ja, wie ich schon sagte, ein ganz spezielles Delikt. Und das steht in Paragraph 261 Absatz 1 in unserem Strafgesetzbuch. Und zusammengefasst kann man sagen, dass man unter Geldwäsche das Einschleusen von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf versteht. Und das Ganze ist natürlich strafbar, wie gesagt, Paragraph 261 Absatz 1 StGB. Und das Ganze kann bis zu 5 Jahren in der einfachen Form sozusagen bestraft werden. Und das ist das Delikt, was wir heute mal so ein bisschen als Grundlage nehmen. Und das ist ja auch eine Straftat, die auch gut zu unserem Thema White Collar aus der letzten Episode passt, weil es eben auch hier häufig um extrem hohe Summen geht. Das muss aber nicht sein. Es gibt auch Geldwäsche in kleinerem Umfang. Aber vor allem wird Geldwäsche eben auch betrieben, wenn illegale Gelder aus Menschenhandel oder Drogengeschäften entstehen. Also ganz häufig hängt das eben mit der sogenannten OK, also organisierten Kriminalität, zusammen, aber eben auch mit illegalem Kunst- und Antiquitätenhandel oder auch mit Korruption. Genau, und solche illegalen Erträge sollen dann auf jeden Fall mit Hilfe von Geldwäsche zu legalem Geld gemacht werden, ne? Das ist sozusagen der Clou. Geldwäsche bedeutet, dass jemand versucht, Transaktionen durchzuführen, die darauf ausgelegt sind, die wahre Herkunft des Geldes, das eben aus illegalen Geschäften kommt, zu verschleiern und dieses Geld dann wieder in den normalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Und dazu muss ich sagen, ich habe irgendwann mal als Kind, ich weiß auch nicht mehr, ich konnte es nicht mehr rekonstruieren, aber in irgendeinem Film gesehen, ich glaube, es war sogar ein Trickfilm, ich weiß nicht mehr genau, dass so Bankräuber wirklich so einen Sack voll Geld aus einer Bank geklaut haben und dann ist da aber irgendeine Farbpatrone drin explodiert in diesem Sack. Ne? Also so als Sicherheitsmaßnahme wahrscheinlich. Und dann haben die das alles in so eine Waschmaschine gesteckt und haben das gewaschen und dann kam das da sauber wieder raus. Und irgendwie in meinem Kopf die Assoziation, na gut, das Geld ist halt dreckig und dann wäscht man das. Also irgendwie hatte ich wirklich diese Assoziation, dass da irgendwas draufkommt und das Geld müsste dann wieder sauber gewaschen werden, damit man es dann benutzen kann. Und im übertragenen Sinne ist es das ja auch. Ne? Es ist dreckiges Geld, was irgendwie eben wieder sauber gemacht werden muss. Und auch heute noch, wenn ich den Begriff Geldwäsche höre, muss ich irgendwie an große Waschmaschinen denken.
Ja, witzig. Also, weißt du noch, was für ein Trickfilm das war?
Also, ich meine, es waren die Panzerknacker oder irgendwie so ein Kram. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe versucht, das zu recherchieren, aber ich kam nicht drauf.
Ja, ich meine, das wird natürlich total gut passen. Und ich würde es halt auch einfach den Leuten, die die DuckTales produzieren und so, halt auch total zutrauen, dass die sowas aufgreifen. Weil natürlich der Begriff Geldwäsche ja auch daher kommt, dass Al Capone sich halt damals während der 1920er Jahre eben auch ein Waschsalon-Business aufgebaut hat, über das er eben illegale Einnahmen sinngemäß, aber eben nicht wortwörtlich gewaschen hat. Also das ist jetzt gerade auch verkürzt dargestellt. Bei mehr Interesse könnt ihr gerne mal in die Shownotes gucken. Es ist aber auf jeden Fall nicht genau überliefert, ob Capone den Begriff der Geldwäsche wirklich auch selbst verwendet hat. Aber seitdem er sich eben dieses Geschäftsmodell ausgedacht hat, weil der Mann war ja sehr findig, wie man liest, und dieses Geschäftsmodell wurde auch von vielen anderen Kriminellen nach ihm kopiert und abgewandelt und so weiter. Und seitdem er sich das ausgedacht hat, hat sich der Begriff Geldwäsche oder auf Englisch eben Money Laundering einfach auch etabliert und auch andere Geldwäschemodelle wurden seitdem nach Waschsalons beziehungsweise also Laundromats genannt, also wie zum Beispiel der Russian Laundromat, bei dem 2010 bis 2014 circa 20 bis 80 Millionen Dollar aus Russland rausgeschafft und über ein globales Netzwerk an involvierten Bankmitarbeitenden und MitarbeiterInnen aus anderen Organisationen gewaschen wurden. Also hier haben wir auch wieder die Verbindung zur Korruption und so. Aber deshalb, ich finde es halt total cool, dass da dieser Comic das so aufgenommen hat.
Ja, also doch die großen Waschmaschinen, ne? Ich find's auch ganz witzig. Jetzt erklärt sich mir auch, warum es immer noch so viele Waschsalons gibt, obwohl ich mich immer frage, wer wäscht da seine Wäsche, aber nein, hat natürlich auch alles seine Berechtigung, ne? Das, da will man niemanden diffamieren.
Ja, aber kommen wir mal zurück zum Thema. Also Annelie und ich haben uns nämlich überlegt, also um das jetzt die heutige Folge einfach so ein bisschen griffiger zu machen, dass wir mal ein Beispiel erspinnen, anhand dessen wir euch einfach zeigen wollen, wie das so mit den ganzen Strafverfolgungsbehörden und so weiter läuft. Also stellt euch mal vor, oder Annelie, wir stellen uns mal vor, wir sind jetzt ein fiktives kriminelles Mastermind. Also wir haben auf jeden Fall 350.000 Euro auf irgendeine illegale Weise erwirtschaftet oder waren korrupt und haben uns mit eben 350.000 Euro schmieren lassen oder so. Und jetzt besitzen wir dieses illegale Geld, was ja nicht Teil des normalen Wirtschaftskreislaufs ist.
Mhm. Okay, damit ich mich da jetzt aber richtig reinführen kann, brauche ich nochmal ein konkreteres Szenario. Sagen wir mal, weil ich gerade die Serie auf Netflix geguckt habe über Griselda Blanco. Sagen wir mal, wir beide haben richtig viel Geld als Drogenbossinnen verdient. Also wir beide sind jetzt so Drogenbossinnen und haben diese 350.000 jetzt verdient. Also nur, um das klarzumachen, wir wollen das hier auf gar keinen Fall verharmlosen. Drogenkriminalität ist auch Kriminalität und auch schlimm. Aber nur so für die Vorstellung, damit ich jetzt da so ein Bild im Kopf habe, damit ich jetzt weiß, so wie ich mich da so reinführen kann.
Genau, ja, popkulturelle Referenzen sind auf jeden Fall griffiger.
Genau. Okay.
Ja, genau, also dann stellen wir uns vor, wir zwei Patinnen haben jetzt dieses Geld zu Hause. Wahrscheinlich in Bar, weil da ja auch viel über Barzahlungen und so läuft. Und wir wollen das Geld jetzt aber auch überhaupt nicht zu Hause haben, also allein aus Sicherheitsgründen, weil die Konkurrenz das ja vielleicht erfahren könnte oder irgendwie, weiß nicht, wir missgünstige MitarbeiterInnen haben oder einfach so irgendwie mal jemand bei uns einbricht. Und natürlich wollen wir es auch nicht bei uns einfach unter der Matratze oder in irgendeinem anderen kreativen Versteck haben, wegen der Inflation. So. Aber jetzt können wir ja schlecht mit dem Geldköfferchen zur Bank gehen und sagen, ja, wir würden das hier gerne einmal einzahlen, weil die Banken ja dann misstrauisch werden und wissen wollen würden, woher das Geld kommt. Und sie müssten sogar misstrauisch sein, weil wir in Deutschland ein Geldwäschegesetz haben, das GWG. Und das ist ein Bundesgesetz und soll grob gesagt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern. Zusätzlich dazu haben wir noch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz, das SankDG, was Ende 2022 vom Bundestag beschlossen wurde, um spezifische Probleme in diesem Bereich anzugehen und um sicherzustellen, dass eben Sanktionen, die von Deutschland verhängt werden, in Deutschland auch effektiv umgesetzt werden können. Also dabei sollen zum Beispiel Besitzverhältnisse, insbesondere im Immobilienbereich, eben jetzt auch transparenter gestaltet werden, sodass bei Verhängung von Sanktionen auch klar ist, welche Immobilien in Deutschland zum Beispiel russischen Oligarchen gehören oder welche auch nicht.
Ja, also hättet ihr das gewusst, es ist also per Gesetz geregelt, mit welchen Mitteln wie, wo und wann man bezahlen darf und was durch wen zu überprüfen ist und wer wem zu welchem Zeitpunkt Rechenschaft für was schuldig ist. Also es ist echt enorm. Zum Beispiel ist es seit 2023 so, dass einem Notar oder einer Notarin bei Immobilienkäufen nachgewiesen werden muss, dass man die Immobilie nicht mit Krypto, Gold, Bargeld, Platin oder Edelstein erworben hat, weil das in vielen Fällen dann schon eben verdächtig ist und deswegen meldepflichtig ist.
Weil früher eben besonders durch Immobilienkäufe eben auch Geldwäsche betrieben wurde.
Genau. Das ist natürlich schön einfach, ne, wenn man sich dann so eine teure Immobilie kauft. Und eine Bargeldobergrenze gibt es in Deutschland generell noch nicht. Die EU hat sich zwar auf eine Grenze von 10.000 Euro geeinigt, wobei Deutschland sich übrigens enthalten hat, interessanterweise. Und die Mitgliedstaaten sind jetzt aufgefordert, die Richtlinie mit der Nummer 2018/843 in nationales Recht umzusetzen. Bisher konnte man sich in Deutschland aber noch nicht auf so eine Grenze einigen. Das heißt, dass ihr immer noch so viel Bargeld haben dürft, wie ihr wollt, unter eurem Kopfkissen oder wo auch immer. Wir beide können also theoretisch unsere Einnahmen von 350.000 auch einfach zu Hause stapeln und in die Badewanne legen und darin baden. War das nicht auch hier DuckTales und der Onkel Dagobert Duck? Ja. Also das könnten wir machen, theoretisch. Aber wenn wir mehr als 10.000 Euro bei unserer Bank einzahlen wollen, müssten wir einen Nachweis über die Herkunft des Geldes vorlegen. Also Kauf- oder Rechnungsbelege, Schenkungsverträge, Testamente, Kontoauszüge von anderen Konten, von denen man die Summe eben vorher abgehoben hat. Also solche Sachen, einfach Dinge, die belegen, woher dieses Geld ursprünglich mal kommt. Die Herkunft muss also nachvollziehbar sein und wenn wir es nicht bei unserer Hausbank, sondern einer anderen Bank einzahlen wollen, liegt die Grenze sogar bei 2.500 Euro. Aber wir zwei Meisterkriminellen sind ja super smart und zahlen einfach heute 5.000 Euro ein, morgen 6.000 und dann übermorgen nochmal 4.000, bis wir die volle Summe irgendwie losgeworden sind. Und ups, aufgeflogen. Das wäre auf jeden Fall schon der erste Stolperstein, denn das fällt natürlich auf. Banken haben da so ihre eigenen Transfer-Monitoring-Systeme, bei denen sie nach bestimmten Parametern festlegen können, welche Arten von Transaktionen als verdächtig eingestuft werden sollen und wann das System sozusagen Alarm schlagen soll. Und wenn man das so macht, ne, in so kleineren Summen immer wieder und über mehrere Tage und Wochen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass so ein System dann eben auch Alarm schlägt. Und wenn das so ist, dann schaut sich die Bank die Transaktion, die man da so getätigt hat, auch mal ein bisschen genauer an. Und dann läuft auch ganz viel über Plausibilität, selbst mit Herkunftsnachweisen, die natürlich auch gefälscht sein könnten. So einfach ist das Ganze also schon mal nicht. So kommen wir also nicht weiter. Wir müssen uns da irgendwie was anderes überlegen.
Ja, Mist.
Ja.
Also wir haben dann sozusagen immer noch unseren Geldkoffer mit 350.000 Euro zu Hause und müssen uns jetzt was anderes überlegen. Und da gibt es natürlich einige Möglichkeiten, das Geld zu waschen, im übertragenen Sinne wieder, ne?
Für mich speziell. Ja.
Das Ganze lässt sich in mehrere Phasen einteilen. Die Placement-Phase, die Layering-Phase und die Integrations- oder Recycling-Phase, so nennt man die. Und wir wollen jetzt hier natürlich keine Anleitung zur Geldwäsche geben. Also das, worüber wir hier sprechen, das sind alles bekannte Formen, die die Banken und Behörden natürlich auf dem Schirm haben und aktiv bekämpfen. Also macht euch auch hier keine falschen Hoffnungen. Wir wollen sie euch trotzdem mal kurz erklären. Also beim Einspeisen versucht man, das illegale Geld auf verschiedene Konten einzuzahlen und aus dem illegalen Bargeld sogenanntes Buchgeld zu machen. Eine Möglichkeit wäre innerhalb dieser Einspeisungsphase, dass man irgendwie versucht, legales Geld mit illegalem Geld zu vermischen. Dazu werden eben häufig Restaurants oder die guten alten Waschsalons oder auch Casinos und so weiter benutzt. Eine andere Möglichkeit ist es, eine Papierspur zu legen, die für die Bank und das Finanzamt plausibel erscheinen sollen. Zum Beispiel könnte man das Geld versuchen, ins Ausland zu bringen, zu einer Firma, die einem möglicherweise über Ecken selbst gehört oder irgendwelchen GeschäftspartnerInnen. Und ob das jetzt eine echte oder eine Scheinfirma ist, ist für das Beispiel auch erstmal total egal. Und anschließend, also man hat das Geld ins Ausland gebracht und anschließend schreibt man sich eine Rechnung von 80.000 Euro für Beratungskosten an diese Firma. Die Beratung hätte aber natürlich nicht stattgefunden. Aber wenn diese Firma uns jetzt die 80.000 Euro überweist, dann sind diese 80.000 ja das illegale Geld, was jetzt aber für Finanzämter, Behörden, wie auch immer, erstmal so wirken soll, als sei es legal erwirtschaftet worden. Und dabei hat man aber natürlich ein sehr hohes Risiko beim Transport des Geldes ins Ausland, zum Beispiel vom Zoll erwischt zu werden, wenn man sich nicht an die Ein- und Ausfuhrbeschränkungen von Bargeld hält. Oder man braucht viele Leute, die beim Transport helfen, wenn man es in kleinere Summen verpacken will. Mhm. Es ist also auf jeden Fall mega anstrengend oder risikobehaftet. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich auch, einen großen Betrag in viele kleinere Beträge mit unterschiedlichen Banknoten aufzuteilen. Das nennt man Smurfing. Und das zahlt man dann auf viele verschiedene Bankkonten ein, was aber wirklich auch sehr, sehr zeit- und arbeitsaufwendig ist und viele KomplizInnen bedeutet. Und das kann natürlich auch trotzdem einen Alarm bei den Banken auslösen. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass man das Geld umstrukturiert, also von Bargeld in Luxusgüter wie Kunst oder Statussymbole, also zum Beispiel Autos oder Schmuck. Und die könnte man nach dem Kauf außer Landes bringen und wiederverkaufen. Und auch Immobilien waren oder sind bei sowas sehr beliebt. Und genau aus diesem Grund gab es eben diese gesetzliche Nachschärfung 2022, die es Kriminellen erschweren sollte, Geld auf diese Art zu waschen. Also, dass man eben bei Barzahlung ab 10.000 Euro einen Ausweis vorzeigen muss und die HändlerInnen diese Nachweise auch aufbewahren müssen oder dass anonyme Käufe von Edelmetallen eben nur noch bis 1.999 Euro möglich sind.
Also wenn es jetzt nicht um 350.000 Euro gehen würde, würde ich jetzt sagen, oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Das wäre mir jetzt schon zu kompliziert, ne, mit dem, was du gerade schon so ausgeführt hast. Ja. Und manchmal kann man sich auch die Frage stellen, ne, wenn die Leute so viel Hirnschmalz dann vielleicht auch in legale Aktivitäten investieren würden, ne, den sie benutzen, um dann irgendwie so das Geld über drei Ecken und so. Aber sei es drum. Genau, kommen wir trotzdem mal zur Phase 2 des Waschens, die sogenannte Layering-Phase. Da verfolgt man das Ziel, den Belegpfad zu durchbrechen und das Geld zu anonymisieren, damit eben die Herkunft des Geldes nicht mehr feststellbar ist. Weil wir wollen ja nicht, dass irgendwer weiß, dass es aus dem Drogenverkauf kommt, ne? Und dafür werden möglichst viele Überweisungen getätigt. Der Prozess soll möglichst kompliziert gestaltet werden, ne? Da sind wir auch wieder bei kompliziert. Und kann teilweise auch Leute, die an ein Berufsgeheimnis gebunden sind, wie JuristInnen oder NotarInnen, involvieren. Vergangene Skandale haben gezeigt, dass Kriminelle dafür auch immer komplexe Systeme nutzen, die länderübergreifend und teilweise auch über die Involvierung von Scheinfirmen und Offshore-Plätzen funktionieren, was die internationale Zusammenarbeit umso wichtiger macht in diesem Bereich. Aber dazu kommen wir später nochmal. Aber durch dieses Schichten, ne, also dieses Layering in der Layering-Phase, sollen eben Banken oder Behörden immer weiter verwirrt werden, bis die tatsächliche Herkunft des Geldes am Ende nicht mehr nachvollziehbar ist. Also selbst wenn man dann versucht, das zu untersuchen und irgendwie da Ermittlungen anzustellen, dann ist irgendwann für die ermittelnden Personen nicht mehr klar, was woher kommt. Und Phase 3, die Integrations- und Recyclingphase, ist dann schließlich dafür gedacht, das Geld wieder in den legalen Geldkreislauf einzubringen, ne? Also damit man es dann auch benutzen kann. Dazu wird das Geld in bestimmte Aktivitäten investiert, die einen hohen Bargeldaufwand haben und von der auch die kriminellen Aktivitäten profitieren im besten Fall. Also, wenn du dein Geld in einem Waschsalon wäschst, dann kaufst du von dem Geld noch einen. Oder wenn du im Drogengeschäft bist, dann versuchst du das Geld in Chemielabore zu investieren zum Beispiel, ne? Oder irgendwie sowas, um dort versteckt weiter Drogen herzustellen und so weiter und so weiter, ne? Also, da kann man dann kreativ werden. Für weitere Beispiele könnt ihr euch auch gern das Video von Finanzfluss, das wir in den Shownotes verlinken, ansehen. Daraus haben wir viele Beispiele jetzt mal genommen. Aber all das sind halt wirklich Modelle, die den Behörden und Banken ja auch schon bekannt sind. Es gibt aber auch noch viele, viele weitere Modelle und Maschen. Und die Leute, die versuchen, Geld zu waschen, sind da auch einfach super kreativ. Das muss man ihnen ja lassen. Wie gesagt, wenn sie auch so kreativ in anderen Bereichen wären, könnten sie vielleicht auch legal Geld verdienen. Aber gut. Banken sind aber auf jeden Fall verpflichtet, misstrauisch zu sein. Das ist schon mal was, das können wir jetzt mal festhalten. Und sie sind verpflichtet, sogenannte KYCs, das steht für Know Your Customer-Verfahren, also standardisierte Dokumentationsverfahren über ihre Kunden und Kundinnen durchzuführen. Dabei müssen persönliche und Geschäftsdaten auf Basis des Geldwäschegesetzes und der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken überprüft werden, sodass alle natürlichen, aber eben auch juristischen Personen, also Unternehmen, erfasst und identifiziert sein müssen. Dabei werden zum Beispiel auch die Besitzverhältnisse oder die wirtschaftlichen Hintergründe der BankkundInnen erfasst. Und es wird zum Beispiel auch recherchiert, welchen Personenstatus man hat, ob man politisch exponiert ist und deshalb möglicherweise anfälliger für Verleumdungskampagnen, Korruption oder andere Skandale ist und so weiter.
Vielleicht noch so als Side-Fact, wenn bestimmte Risikofaktoren vorhanden sind, kann es deshalb übrigens sein, dass man von der Bank in der Risikogruppe hochgestuft wird. Und falls die Bank Hinweise auf illegale Gelder findet, wird erstmal innerhalb der Bank die Analyse durchgeführt. Aber falls sich der Verdacht erhärtet, dass das Geld eben wirklich aus illegalen Geschäften stammen könnte, ist die Bank verpflichtet, also auch innerhalb ihrer Regularien und so, das Geld erstmal zu halten, also festzusetzen und das Ganze auch der FIO zu melden.
Genau. Fio, was ist denn Fio? Das klingt ja süß. Nein, genau. Also erstmal wissen wir jetzt, warum Banken vielleicht manchmal auch so neugierig sind. Sie müssen es nämlich sein, sie müssen misstrauisch sein und sie müssen auch bestimmte Informationen über ihre KundInnen erfassen. Und die FIU, von der Marie gerade gesprochen hat, das steht für Financial Intelligence Unit. Das ist die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die analysiert, wie Marie gerade schon sagte, solche Verdachtsmeldungen von Geldwäsche oder auch Terrorismusfinanzierung nach dem Geldwäschegesetz. Sie ist aber jetzt keine Ermittlungsbehörde, sondern eine administrative Behörde, also eher eine Verwaltungsbehörde. Die Vorläuferin der FIU, die Zentralstelle für Verdachtsmeldungen, war beim Bundeskriminalamt angesiedelt. Das wurde aber dann 2017 verändert, in dem Bestreben, die EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen und die Polizei bei der Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über ungewöhnliche oder verdächtige Finanztransaktionen, die eben im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen können, zu entlasten. Die FIU wurde im Zuge dessen nicht beim BKA angedockt, sondern innerhalb der Generalzolldirektion als eine eigene, ja, als eine eigenständige Behörde und neue Direktion 10 eingerichtet. Es gibt verschiedene Dienstleistungsbranchen, die per Gesetz verpflichtet sind, Verdachtsmeldungen von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung an diese FIU zu melden. Und die Meldepflichtigen kommen vor allem aus dem Finanz- und Versicherungssektor, aus dem Immobilien- und Güterhandelssektor und aus der Glücksspielbranche, wobei die wiederum an eine andere Institution melden, aber das erkläre ich später noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber natürlich können auch Privatleute Verdachtsmeldungen abgeben, und zwar geht das über das Portal GoAML. Also wir packen es euch mal in die Shownotes, dann könnt ihr da noch mal reingucken, falls ihr irgendwas Verdächtiges habt, was ihr jetzt vielleicht auch direkt mal melden wollt.
Ja, genau. If you see something, say something.
Gutes Lebensmotto.
Genau.
Ja.
Ja, und jedes Land kann im Übrigen auch seine eigene FIU haben. Also weltweit gibt es etwa 170 FIUs und die sind in der Egmont Group auch versammelt, sage ich jetzt mal, wo sie miteinander im Austausch stehen und gemeinsam daran arbeiten, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung national und international zu bekämpfen. Auf nationaler Ebene nimmt die FIU, wie gesagt, alle Verdachtsmeldungen entgegen und analysiert sie. Den Prozess erklärt die FIU so: In diese Bewertung fließen alle verfügbaren relevanten Daten von Verwaltungs-, Finanz- und Strafverfolgungsbehörden ein. Ergeben sich danach Verdachtsmomente auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, werden die bewerteten Meldungen an Strafverfolgungsbehörden und sonstige zuständige Stellen weitergeleitet.
Das ist auch so ein Kernpunkt, ne? Also die FIU ist ein total wichtiger Player, weil das so ein Schlüsselakteur ja auch ist, der dann so eine Scharnierfunktion auch übernimmt. Aber zuständig sind natürlich die LKAs der Länder beziehungsweise das BKA für die entsprechenden Straftaten. Das heißt, die FIU meldet solche Dinge natürlich dann weiter. Dazu kommen auch noch so ein paar andere Institutionen, zu denen wir gleich auch noch mal kommen. Aber in jedem Fall ist es so, dass es in der Vergangenheit auch immer mal wieder harsche Kritik an der FIU gab. Und die Kritik ist leider sehr, sehr ja, vielseitig und vielschichtig. Also zum einen sollte die FIO ja die Polizei entlasten, das war ja mal der Plan, deswegen wurde sie ja dann auch an dieser anderen Stelle angedockt. Aber der Kritik zufolge würde dieser Fall eben gar nicht eintreffen, weil erstens die allermeisten Geldwäsche-Verdachtsmeldungen relevant und als klar erkennbare Straftaten einzustufen seien, sodass die FIO gar nicht so viel aussortieren könne, wie man ursprünglich ja mal gehofft hat. Also man hat ja mal gehofft, dass diese Stelle dann einfach schon mal vorsortiert und dann entsprechend ja aussiebt.
Mhm.
Und außerdem sei die FIO für die Arbeitslast, die sie durch die vielen und weiter ansteigenden Verdachtsmeldungen dann eben hat, dadurch, dass ja alle melden müssen an die FIO, ganz lange personell und IT-systemseitig nicht ausreichend ausgestattet gewesen, um alles zu stemmen. Und vor allem nicht, um alles im Rahmen der gesetzlichen Fristen zu stemmen. Und das ist nämlich häufig dann anscheinend in der Praxis zumindest dann auch ein Problem.
Genau, das hat mir ein anonymes Vögelchen auf jeden Fall geflüstert, dass ja, eben mit in solche Prozesse involviert ist und dass das eben auch scheinbar immer noch so ist, dass die FIU sehr, sehr überlastet ist und die Sachen wirklich viel zu spät kommen. Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr valider Kritikpunkt.
Mhm. Ja.
Eine weitere Kritik war in der Vergangenheit auch, dass die Mitarbeitenden zu schlecht geschult seien, sodass diese Mitarbeitenden die strafrechtliche Relevanz vieler Fälle gar nicht erst einschätzen könnten oder dass die Ermittlungsbehörden fehlerhafte oder lückenhafte Berichte von diesen Mitarbeitenden erhalten hätten, mit denen die Ermittlungsbehörden im Rahmen ihrer Ermittlungen dann am Ende gar nicht viel anfangen konnten, was natürlich auch den Prozess wieder total verlangsamt, wenn die dann immer wieder Rücksprache halten müssen mit den Banken oder mit der FIO und so weiter. Also es dauert einfach alles ewig. Und eine weitere Kritik war, dass die FIO gar nicht den gleichen Zugang eben zu Datenbanken hat wie die Landeskriminalämter oder das BKA, um diese Einschätzungen auch zu erarbeiten, sodass eben auch von Seiten der FIO immer wieder Rückfragen bei der Polizei notwendig seien. Und in der Summe hat das dann eben wirklich nicht zu der Entlastung geführt, die die FIO eigentlich für die Ermittlungsbehörden ursprünglich leisten sollte.
Mhm. Ja, in der Praxis sind irgendwie viele Leute dann relativ genervt von der FIO, sowohl von Seiten der Polizei als auch von Seiten der Banken, so hört man. Und so ist es eben auch so, dass es ja internationale Organisationen gibt, die dann solche Dinge auch überprüfen. Also gerade wie ist es so bestellt, ne, um die Maßnahmen gegen Finanzkriminalität. Und das hat auch in Deutschland so stattgefunden. Und da ist 2022 dann auch der Bericht rausgekommen. Es ist so, dass es neben der FIU, ich sagte ja schon, ich finde, das klingt voll süß. Also die FIU gibt es dann auch noch die FATF. Ich finde, das klingt weniger süß. Also die FATF, die Financial Action Task Force. Das ist eine internationale Organisation, die 1989 von den G7-Staaten gegründet wurde, um eben Geldwäschern und Terroristen das Leben möglichst schwer zu machen. Und vor allem, indem sie einheitliche Standards entwickeln. Da tue ich euch mal ein paar interessante Links in die Shownotes. Da stehen dann auch diese Standards drin. Und diese Organisation hat mittlerweile 35 unterzeichnende Mitgliedstaaten, zu denen eben auch Deutschland gehört. Und die FATF, also die FATF, führt auch die sogenannte schwarze Liste der Länder, in denen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eben nicht ausreichend bekämpft wird und es Kriminellen somit zu einfach gemacht wird. Daneben gibt es auch noch die sogenannte graue Liste und auch eine weiße Liste. Und ja, genau, ganz interessant. Und diese unabhängige Organisation, die hat auch die Effektivität des Vorgehens in Deutschland 2022 und 2021 mal geprüft. Und dazu kam dann eben, wie ich gerade schon sagte, 2022 dann der Abschlussbericht. Zusammengefasst kann man sagen, Deutschland hat bei dieser Prüfung definitiv kein super gutes Ergebnis erzielt. Das Ergebnis war jetzt aber auch nicht so schlecht, dass Deutschland fürchten müsste, auf die schwarze oder graue Liste zu kommen. Das sind ja schon mal vielleicht ganz gute Nachrichten, aber dennoch gab es Kritikpunkte und ja, wir sind da so im guten Mittelfeld, könnte man vielleicht sagen. Darin steht auf jeden Fall sowas wie, dass man festgestellt hat, dass Deutschland sich auf einem guten Weg befinde, dass die jüngsten Maßnahmen aber noch nicht so effektiv greifen, wie sie eben sollten, ne? Also unter anderem eben diese Zusammenarbeit zwischen FIO und Strafverfolgungsbehörden ist eben mitunter noch nicht so effizient, wie sie eben sein sollte. Und die FATF hat dann gleich auch noch ein paar Verbesserungsvorschläge parat. Also Einmal sagen sie, Vorgänge sollten besser priorisiert werden. Das ist auch, hängt ein bisschen zusammen mit den Fristen und diesen Sachen, die du eben meintest, wo man eben einfach ein bisschen guckt, dass man sich da an Fristen halten kann und besonders exponierte Fälle dann eben auch priorisiert. Ermittlungstätigkeiten sollten verbessert werden. Also da sind eher die Ermittlungsbehörden dann auch gefragt. Die FIU sollte ihre Analysen verbessern und die Zusammenarbeit zwischen FIU und Strafverfolgungsbehörden sollte dringend verbessert werden. Ne? Haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Auch personelle Ressourcen müssten verstärkt werden. Das hast du ja auch schon gesagt. Ne? Das schwingt da ja immer so ein bisschen mit. Was ich aber besonders interessant fand, war die Forderung, ein einheitliches, vorgelagertes Risikoverständnis zu entwickeln, weil anscheinend gibt es da unterschiedliche Kriterien, die da so angelegt werden. Und ja, da sagt zumindest die FATF, dass man da, was so ein Risikoverständnis und so Risikofaktoren angeht, sich vielleicht nochmal ein bisschen verständigen sollte. Und Deutschland ist jetzt auch verpflichtet, die FATF über die Aktivitäten zur Umsetzung dieser Empfehlungen und zur Beseitigung von Defiziten auf dem Laufenden zu halten. So hat sich im Zuge dessen das Bundesfinanzministerium gedacht, da sollten wir mal was tun.
Gute Idee.
Das ist ja immer ganz gut, genau. Und das BMF hat ein Konzept entwickelt, um im Kampf gegen Finanzkriminalität einfach erfolgreicher zu werden. Ne? Mhm. Christian Lindner hat dann im letzten Jahr die Eckpunkte dieses Konzepts und seine Follow-the-Money-Strategie dargestellt, bei der man, wie der Name schon sagt, die Spur des Geldes zurückverfolgen will, um so kriminellen Strukturen, Netzwerken und ja, weitere Straftaten eben dann auch aufzudecken und dann über die Hintermänner zu den großen Fischen kommen möchte. Bäm, so, ne?
Was an sich ja eine gute Strategie ist, weil wir ja auch aus dem Bereich Menschenhandel ja auch gehört haben, dass das eben valide ist, dass man so den Leuten eben am besten auf die Spur kommt.
Genau, und gerade im Bereich organisierte Kriminalität ist das ja auch immer, ne, so ein Manko, dass man oft nur an die kleinen Fische kommt, aber eben an die Strippenzieher im Hintergrund eben nicht. Und das soll sich ändern. Und ja, ein zentraler Punkt des Ganzen, es wird eine neue Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, abgekürzt dann BBF, geschaffen. Und diese neue Bundesbehörde steuert dann die Bekämpfung von Finanzkriminalität und die effektive Sanktionsdurchsetzung. Also sie soll Kompetenzen bündeln und zentrale Akteure besser vernetzen. Sie besteht aus drei Säulen, also diese Oberbehörde. Die erste Säule, ein neues Bundesfinanzkriminalamt zur effektiven Ermittlung in komplexen Fällen, also das BFKA, nicht das BKA, sondern das BFKA. Und die FIU wird es weiterhin geben zur Meldung von Verdachtsfällen. Die soll dann eben auch personell aufgestockt werden und ja, mit weiteren Kompetenzen ausgestattet werden, was auch immer das heißt. Drittens, die Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht, ZGA, die gibt es schon seit 2017, koordiniert die Aufsicht des Nichtfinanzsektors. Also die spielt da eben auch noch eine Rolle. Das ist das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Also dazu gehören Player, die der FIU eben nicht berichten, wie zum Beispiel Immobilienmakler, Veranstalter von Glücksspiel und andere Gewerbetreibende, die eben, ne, gerade Immobilienmakler, auch einfach eine große Rolle spielen in diesem Bereich Geldwäsche. Und die wiederum berichten aber nicht der FIU, die ist nur für Finanzinstitute zuständig, sondern die ZGA, der berichten dann eben solche Player. Und diese drei, also dieses neue Bundesfinanzkriminalamt, die FIU und diese Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht, die ZGA, die sollen dann unter diesem einen Dach dieser neuen Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, BBF, gesteuert, koordiniert und besser miteinander vernetzt werden, sodass eben dann Dinge besser ineinander greifen und verzahnt werden können.
Mhm.
So der Plan.
Ja. Klingt ja erstmal ganz gut. Also gerade wenn wir eben jetzt schon die Kritik an der FIU gehört haben, ne, klingt das erstmal vielleicht nach weniger Aufwand. Aber es gibt natürlich auch BefürworterInnen und KritikerInnen. Und die Kritik an diesem Vorhaben beinhaltet vor allem das Argument, dass man doch lieber die bestehenden Strukturen stärken solle, anstatt eben eine komplett neue Behörde zu schaffen. Vielleicht jetzt so als kurzer Reminder, weil uns hören ja auch Laien zu. Die vorhandene Struktur beinhaltet ja eben die Landeskriminalämter, die in ihren jeweiligen Bundesländern, also innerhalb der Bundeslandgrenzen, für die Verfolgung und Aufklärung von Straftaten zuständig sind. Und das BKA, das Bundeskriminalamt, nimmt solche Aufgaben der Verfolgung und Aufklärung nur in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel international organisierter Kriminalität oder bei besonders schweren Straftaten wahr. Oder wenn die Landespolizeien eben die mithilfe des BKA ersuchen, was im Bereich der Wirtschaftskriminalität gemäß § 4 Absatz 2 des Bundeskriminalamtsgesetzes eben auch erfolgen kann. Das BKA ist also momentan quasi da, um als Zentralstelle und Informations- und Kommunikationszentrale der deutschen Polizei zu fungieren. Und wenn man jetzt sozusagen noch eine weitere Bundesbehörde schafft, dann könnte man möglicherweise bestimmte Prozesse nochmal verkomplizieren, wenn Delikte mit verschiedenen anderen Delikten, die nicht mehr in die Zuständigkeit dieses BBF fallen würden, verbunden wären und dann eben wieder das BKA und das BBF und irgendwie verschiedene LKA wieder sich austauschen müssten. Das
genau.
Ist, glaube ich, eine der Sorgen, die es da gibt.
Genau. Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also jetzt ist ja der Plan, dass dieses neue Bundesfinanzkriminalamt nur in sehr komplexen Fällen, so hieß es jetzt in diesen Ausführungen, aktiv werden soll. Das heißt, es bleiben natürlich weiterhin die LKAs, du sagst immer LKAs, das klingt voll komisch, LKAs.
Landeskriminalämter.
Ja, stimmt, aber ich sag trotzdem LKAs.
Okay.
Es bleiben natürlich trotzdem die LKAs oder eben im Zweifel auch mal das BKA dann auch zuständig. Ich frage mich auch, wie sich das in der Praxis dann so voneinander abgrenzt. Aber gut, an sich klingt es trotzdem, also gerade ne, mit dieser neuen Oberbehörde und alles so ein bisschen unter einem Dach und vielleicht besser koordiniert und besser verzahnt und so, es klingt erstmal immer alles sinnvoll. Mhm. Aber die Frage ist dann immer, da haben wir jetzt beide natürlich auch nicht so den Einblick, wie es in der Praxis dann tatsächlich ausgestaltet ist und was sich da in der Praxis dann auch nochmal für Hürden und so, ja, wie du schon sagst, ne, Kompetenzstreitigkeiten, irgendwie Zuständigkeitsgerangel oder so, was sich dann da so ergibt. Das wissen wir jetzt nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, sagen wir es mal so, dass es das dann eben auch gibt. Naja.
Mhm. Was natürlich auch für die Schaffung von so einer Behörde wie dieser BBF sprechen würde, wäre, dass man dadurch tatsächlich eben auch den Zugang zu so notwendigen Datenbanken sichern könnte. Also momentan ist die FIO ja eine rein administrative Behörde und es, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, mangelt momentan eben häufig an diesen Zugriffsbefugnissen auf bestimmte Datenbanken. Und wenn jetzt das alles unter einem behördlichen Dach wäre, dann wäre das vielleicht wieder ein bisschen praktischer, sodass eben auch dieses BBF dann sowohl die Verdachtsmeldungsanalyse als auch die Ermittlung als auch die Aufsicht eben alles miteinander vereint. Eigentlich, was Annelie ja auch gerade schon mal gesagt hat. Und dann könnten diese Vorgänge behördenintern besprochen und abgearbeitet werden. Und genau, das wäre halt total super und wahrscheinlich dann am Ende auch so eine Zeitersparnis und dann würden vielleicht auch weniger Fristen einfach so verstreichen.
Ja.
Das ist zumindest konkret in Planung und auf der Homepage des Bundesfinanzministeriums steht auch, dass jetzt 2024 der Aufbau dieser Behörde erfolgen soll und die operative Inbetriebnahme soll dann 2025 erfolgen. Also wir packen euch dazu auf jeden Fall ein paar Links in die Shownotes, dann könnt ihr da nochmal nachlesen. Aber ich fürchte, wir können gar nicht abschließend klären, was wir mit unserem Geldkoffer machen, ne?
Ja, also ich wollte auch gerade sagen, also ich als Drogenbossin bin ja jetzt nicht gerade dafür, dass die sich da noch besser koordinieren und alles irgendwie besser miteinander verzahnen. Das irgendwie finde ich das ja dann so jetzt aus meiner Perspektive auch nicht so gut, weil ich glaube, gerade so für Kriminelle in dem Bereich ist das schon dann auch vielleicht manchmal dann auch so ein Schlupfloch, ne, wo sie dann hier und da auch mal durchschlüpfen. Und das wäre für uns jetzt zumindest noch bis 2025, bis dann auch operativ losgeht, vielleicht dann auch noch möglich, dass wir da irgendwie dann noch so einen Bereich finden, wo dann irgendeine Frist verstreicht oder sowas.
Genau, also ich dachte auch gerade so, eigentlich müssen wir mit unserem Geldkoffer auf die Inkompetenz oder Überarbeitung von Behörden hoffen.
Ja.
Weil ansonsten wird man halt auf jeden Fall gefasst. Also.
Ja, genau. Also mal abgesehen davon, dass wir beide uns wahrscheinlich sowieso nicht so smart anstellen, aber genau, in der Regel ist das, glaube ich, schon bisher, also zumindest nach diesem Bericht, ja, in Deutschland schon durchaus möglich, damit dann auch durchzukommen, wenn man
Voll.
Sich eben clever anstellt, ne?
Ja. Ja, wir stecken unsere Smartness lieber in andere Felder.
Ja, genau, wir kanalisieren das lieber auf die richtigen Sachen.
Genau.
Nee, aber es ist so, dass wir noch einen wichtigen Player vergessen haben. Den werden wir jetzt zum Schluss auch noch mal, also ein bisschen besprechen, aber um da jetzt richtig in die Tiefe zu gehen, fehlt uns hier in diesem Rahmen dann einfach auch die Zeit. Also schaut euch auf jeden Fall die Shownotes an und guckt euch das noch mal ein bisschen im Detail an, wenn euch das interessiert. Ich werde jetzt mal versuchen, das kurz und bündig einmal noch mal auch noch mit reinzubringen, denn es gibt noch jemanden, der uns auf die Schliche kommen könnte, mal abgesehen von der FIU und den LKA, dem BKA oder dann jetzt eben diesen neuen Behördenstrukturen. Es gibt nämlich in der EU noch eine, ja, Staatsanwaltschaft, die Europäische Staatsanwaltschaft, die eben in diesem Bereich auch tätig wird. Also, die EU hat irgendwann mal festgestellt, dass ihr und ihren Mitgliedstaaten durch grenzüberschreitende Finanzkriminalität viele, viele Milliarden Euro an, ja, Einnahmen durch die Lappen gehen oder eben Gelder veruntreut werden. Und deshalb hat sie dann schließlich eine eigene Staatsanwaltschaft eingerichtet. Der Grundstein dafür wurde schon 2017 gelegt, aber so 2020 hat sie dann schließlich auch die Arbeit aufgenommen. Und diese Europäische Staatsanwaltschaft, im Deutschen abgekürzt EUSTA, ja auch so eine schöne Abkürzung. EUSTA klingt ein bisschen wie Euter, keine Ahnung, muss ich jedenfalls immer dran denken, wenn ich es gelesen habe.
Oder die Auster.
Genau, oder Auster, das passt auch gut. Nee, im Englischen ist es auch EPO,
Ah.
aber okay, egal. Das ist auf jeden Fall eine unabhängige und dezentrale EU-Behörde, die für die strafrechtliche Untersuchung, Verfolgung und Anklageerhebung bei Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU zuständig ist. Also auch hier, ne, könnte man jetzt darüber sprechen, ob jetzt in unserem Fall die auch schon tätig werden würde. Und ich muss sagen, wahrscheinlich eher nicht, weil es natürlich eher um EU-Subventionsbetrug zum Beispiel geht oder auch so grenzüberschreitenden Umsatzsteuerbetrug und solche Dinge, also so in der Kategorie. Das heißt, bei uns würden sie wahrscheinlich jetzt nicht tätig werden.
Wir sind doch ein regionales Unternehmen.
Wir sind genau. Wir sind regional, genau. Wir beschränken uns auf den deutschen Markt. Ja, aber genau, ganz generell, also es gehören dazu auf jeden Fall Dinge wie ich gerade schon sagte, Betrug, Korruption vor allem auch, Steuerbetrug, aber auch Geldwäsche. Also gerade dann, wenn er eben auch über EU-Grenzen dann geht. Und das ist gar nicht so selten der Fall, muss man dazu sagen, gerade beim Thema Geldwäsche, wo ja eben auch, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, ne, der EU Einnahmen verloren gehen, weil ja auf dieses illegale Geld häufig dann eben keine Steuern gezahlt werden und so weiter. Und ja auch die Beiträge der unterschiedlichen Mitgliedstaaten sich nach den Steuereinnahmen berechnen. Das heißt, wenn Deutschland Steuereinnahmen flöten gehen, geht natürlich auch jetzt, ne, wenn man es mal jetzt ein bisschen weit spinnt, der EU Gelder verloren. Und es ist auf jeden Fall so, dass diese Europäische Staatsanwaltschaft, und das ist auch die Besonderheit daran, eigene Ermittlungskompetenzen hat. Die nationalen Behörden müssen Straftaten, die die EU und ihre finanziellen Interessen betreffen, der EUSTA melden. Aber auch Privatmenschen können ihren Verdacht direkt an die EUSTA melden. Und auch dafür tun wir euch einen Link in die Shownotes. Also wenn ihr da irgendwas gerade auf dem Radar habt, dann auch da kann man sich online, kann man das melden. Wenn es aber so sein sollte, dass die Europäische Staatsanwaltschaft gegen uns Ermittlungen aufnimmt, also irgendwie auf uns aufmerksam wird und das Gefühl hat, dass wir da den finanziellen Interessen der EU schaden, dann würden die nationalen Behörden erstmal eigene Untersuchungen einstellen und alles, was sie sozusagen Informationen haben, an die EUSTA übergeben. Und die strafrechtliche Verfolgung, die betreibt die EUSTA aber dann vor den nationalen Gerichten, weil sie hat keine eigenen Gerichte in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten.
Ja, spannend.
Ja. Also auch da könnte es unter Umständen, also auch da, ich habe versucht, das nochmal zu recherchieren, aber ich konnte da leider nichts zu finden. Also was jetzt so in der Praxis diese Zusammenarbeit der unterschiedlichen Behörden angeht und die Kompetenzen und Zuständigkeiten und wie sich das dann genau im Einzelfall dann auch so abgrenzt. Weil ich mir zumindest vorstellen könnte, dass dann so nationale Behörden auch nicht unbedingt Juhu schreien, wenn dann so eine europäische Staatsanwaltschaft kommt und sagt, so, ihr gebt uns das jetzt alles und wir machen das jetzt.
Ja, das
Weiß
stimmt.
ich aber nicht. Also vielleicht sind sie auch froh drum und sagen, ja, hier, bitte nehmt. Macht, was ihr wollt, dann sind wir es los. Kann natürlich auch sein. Also Personalmangel ist ja auch überall ein Thema. Aber würde mich sehr interessieren. Also vielleicht irgendwie zufällig haben wir ja irgendwie Hörende, die in diesem Bereich tätig sind oder da Einblicke haben oder irgendwie, ja, was berichten können. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns mal schreibt. Ja, ich sag euch ja gleich noch, wie ihr uns dann auch erreichen könnt.
Ja. Ja, also wir haben jetzt heute auch nur über Geldwäsche gesprochen. Es gibt aber noch ein weiteres Delikt, das eben auch häufig mit Geldwäsche verwoben ist. Und zwar ist das die Steuerhinterziehung. Und das, obwohl die Delikte ja also jetzt so Vorgang her eigentlich total gegensätzlich zueinander stehen. Also bei der Geldwäsche verfolgt man das Ziel, illegales Geld in den normalen Wirtschaftskreislauf zu überführen. Also es soll möglichst legal wirken. Und bei der Steuerhinterziehung möchte man legal erworbenes oder zumindest auf dem Papier legal erworbenes Geld am Finanzamt vorbeiwirtschaften und keine Steuern drauf zahlen. Wenn man jetzt aber das illegale Geld in den normalen Wirtschaftskreislauf überführt hat, müsste man ja trotzdem Steuern drauf zahlen. Und wer jetzt den Kuchen haben und ihn auch noch essen will, kommt dann möglicherweise auch als kriminelles Mastermind auf den Gedanken, ja, warum eigentlich? Ich bin jetzt schon so weit gekommen, dann will ich auch die volle Summe für mich beanspruchen, ohne Steuerzahlung. Also, was soll schon schief gehen, so nach dem Motto? Und naja, also es kann sehr viel dabei schiefgehen, weil es bei Steuerhinterziehung eben auch noch einige weitere Behörden oder Behördenteile gibt, die einem auf dem Weg begegnen können, wenn man dieses Vorhaben verfolgt. Und es sind auch teilweise Behörden oder Behördenteile, über die wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen haben, wie zum Beispiel das Finanzamt, die Bustra oder die Steuerfahndung. Werde ich jetzt auch nicht drauf eingehen, aber noch einfach nur kurz als Side-Fact, dass Geldwäsche und Steuerhinterziehung eben durchaus aufeinander folgen können. Also, dass man entweder erst Geld wäscht und dann keine Steuern zahlen will oder erst Steuern hinterzieht und dann versucht, die nicht gezahlten Steuergelder zu waschen. Das muss natürlich nicht so sein. Also, dabei kommt es natürlich immer auf den Einzelfall an. Aber schwere Steuerskandale aus den letzten Jahren, wie zum Beispiel auch die Panama Papers, haben der Egmont Group zufolge eben gezeigt, dass auch SteuerbetrügerInnen zunehmend komplexe und länderübergreifende Systeme entwickeln und nutzen, um hohe Gewinne aus illegalen Aktivitäten zu waschen. Und dabei sind diese Delikte wie Geldwäsche und Steuerhinterziehung auch häufig mit anderen Delikten wie Korruption verbunden. Das hatten wir ja auch eingangs schon mal gesagt und ich fand es nur irgendwie wichtig, das vielleicht auch nochmal zu sagen. Und das hat man zum Beispiel auch bei dem Russian Laundromat Scheme gesehen, den ich auch eingangs mal erwähnt hatte, wie stark das auch einfach alles miteinander verwoben sein kann.
Ja, voll. Ja, ein Begriff, der heute auch ein paar Mal fiel, ist so Terrorismusfinanzierung, ist auch ein interessanter Aspekt. Und ich meine, dem Thema Terrorismus werden wir uns auf jeden Fall irgendwann in der Zukunft auch nochmal widmen, mit Sicherheit. Und da können wir ja dann da vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen. Also heute mussten wir es halt ein bisschen beschränken und es gibt so viele interessante Aspekte bei diesem ganzen Themenkomplex und auch bei der Strafverfolgung vor allem. Ja, leider, wie gesagt, haben wir heute keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir wollten es einfach nur mal so ein bisschen skizzieren, damit man so ein bisschen Einblick bekommt und vielleicht auch merkt im besten Fall, dass man da nicht so einfach auch mit davon kommt mit solchen Sachen, sondern dass es da schon viele Strukturen und Behörden und so weiter gibt, die sich damit befassen und die dahinterher sind, weil weder die EU noch der deutsche Staat noch sonst irgendwer, die Banken, haben irgendwie Interesse daran, Gelder durchzuverlieren durch solche Straftaten.
Und ich finde auch eigentlich, das war jetzt auch heute noch mal eine Perspektive, die wir vorher noch gar nicht so doll eingenommen haben. Also wir als Drogenbossin sowieso nicht, aber wird auch nicht mehr vorkommen. Aber auch, dass wir uns eben mal so die Behörden und so weiter einfach ein bisschen genauer angeguckt haben. Aber ich würde sagen, auch da können wir in Zukunft noch mal ein bisschen was nachliefern, gerade was so die Polizei als Institution angeht und so, ne?
Ja, definitiv. Die werden wir uns auf jeden Fall noch mal vorknüpfen irgendwann und uns das noch mal genauer angucken. Aber ja, ich würde sagen, wir haben jetzt also gemerkt, wir zwei hätten wahrscheinlich keine Chance als Drogenbaroninnen, unser hart verdientes Geld auch irgendwie nutzen zu können, ohne zumindest dabei aufzufliegen, ne? Also ich würde sagen, wir lassen es lieber. Wir machen mit dem weiter, was wir machen. Das ist schon gut. Aber richtige Kriminelle in Deutschland und in Europa versuchen es natürlich immer wieder. Und es wäre naiv zu glauben, dass sie alle dabei erwischt werden oder dass unsere Strafverfolgungsbehörden so engmaschig funktionieren. Aber wie ihr merkt, man versucht es den Kriminellen auf jeden Fall schwer zu machen, weil wir von den Gesetzen, Maßnahmen und staatlichen und auch europäischen Strukturen in diesem Bereich echt geflasht waren, dachten wir, wir wollen euch diese Infos auf jeden Fall nicht vorenthalten und deswegen haben wir sie heute mit euch geteilt und haben euch mal mitgenommen in diese zwielichtige Welt der GeldwäscherInnen und derer, die sie davon eben auch abhalten wollen, beziehungsweise dabei erwischen wollen. Wir hoffen, ihr fandet es genauso spannend wie wir und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir uns einem anderen interessanten kriminologischen Thema zuwenden. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Wir würden uns auch darüber freuen, wenn ihr uns eine Bewertung gebt bei dem Podcatcher, über den ihr uns hier gerade hört, oder wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgt oder ja, uns auch gerne dort kontaktiert. Das könnt ihr bei Instagram und auch bei Facebook unter Krimschnack. Dort findet ihr uns und Feedback, Anmerkungen oder alle anderen Anliegen könnt ihr uns auch gerne via Mail schicken an krimschnack@protonmail.com. Und wie gesagt, wenn es unter euch irgendeine Experten, eine Expertin gibt in diesem Bereich, den wir heute besprochen haben und da nochmal so ein paar weitere Einblicke geben kann, da würden wir uns auch drüber freuen. Aber ansonsten, genau, hoffen wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin erstmal. Tschüss!
Tschüss!